wir kochen und Michelin bewertet. Und wenn wir so weitermachen, dann kommt es irgendwann. Weil Michelin spielt das Langzeitspiel. Und das stimmt, das ist ganz, ganz klar. Und ich glaube, wir haben viel richtig gemacht von Anfang an, damit wir eben schon länger im Buch Michelin stehen als vielleicht der Anwärter oder was. Also das hat wahrscheinlich gut schon gepasst. Und nachher war natürlich das Management hat irgendwie auch immer gemerkt, dass wir hungrig sein und dass wir mehr wollen.
Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Rolling Pin Talks. Unser heutiger Gast wird in diesem Jahr noch sehr, sehr viel von sich reden machen. Bald eröffnet er sein neues Restaurant in Hall in Tirol und die gesamte internationale Gourmetwelt schaut zu. Warum? Er ist nach Jahrhundertkoch Eckhard Witzigmann erst der zweite gebürtige Österreicher, der mit 3 Michelin-Sternen ausgezeichnet wurde, und zwar als Küchenchef im Sketch, der Lecture Room and Library in London. Ende des letzten Jahres ist er zurück nach Österreich. Seither warten wir alle extrem gespannt auf die spektakulärste Neueröffnung dieses Jahres. Ich freue mich sehr, dass er trotz allem die Zeit findet, um ein bisschen mit mir zu plaudern. Herzlich willkommen, Johannes Nuding.
Hallo.
Johannes, schön, dass wir es jetzt schaffen. Du bist ja ziemlich eingedeckt, soweit ich weiß. Bist jetzt seit Mitte Januar ungefähr wieder im Lande, richtig?
Richtig.
Und warst über 10 Jahre im Ausland unterwegs. Wie haben sich die vergangenen Monate jetzt für dich angefühlt?
Ja, ich habe viel zu tun, deswegen denke ich nicht viel, habe ich nicht viel Zeit zum drüber nachdenken, sagen wir so.
Ja, viel zu tun. Vielleicht gehen wir es ein bisschen durch, damit sich auch alle auskennen. Also du bist vom The Sketch Lecture Room and Library in London unter Pierre Gagnaire bist du jetzt zurückgekommen und dein Plan ist, vielleicht kannst du es am besten sagen, was ist das Vorhaben, worum geht's?
Worum geht's? Ja, es geht darum, ein Restaurant zu öffnen. Wir sind seit einiger Zeit am Umbau des Gebäudes beschäftigt. Das ist ein sehr altes, traditionsreiches Gebäude. Erstes Mal erwähnt 1599 in der Altstadt von Hall im Tirol. Ich bin dort geboren. Mein Onkel ist der Inhaber dieser Lokalität. Deswegen können wir die jetzt richtig schön umbauen und so gestalten, wie es uns vorschwebt. Und jetzt wollen wir da demnächst, wie gesagt, ja, ein Restaurant eröffnen.
Dieses Restaurant ist ja in Familienhand, richtig?
Also mein Onkel ist der Inhaber, hat aber mit der gastronomischen Leitung oder mit der kulinarischen Leitung nie irgendwas zu tun gehabt. Also er hat es immer als Pachtobjekt, hat er sich das angeschafft in den 90er Jahren und seitdem ist es auch immer so verpachtet gewesen. Es war nie irgendwo, keiner von der Familie hat irgendwas mit der Gastronomie in Hut. Und wie gesagt, jetzt hab ich das mal gemacht.
Also also du bist jetzt gar nicht, wenn man das jetzt so hört, okay, da gibt es das Restaurant, das gehört dem Onkel und so, du selbst erfolgreicher Koch, man könnte meinen, du bist als Wirtshauskind groß geworden, aber deine Eltern waren jetzt gar nicht in der Gastronomie.
Na, also wirklich überhaupt keiner, also auch irgendwo, wenn man das weiter zurückverfolgt, Großeltern oder irgendwas, da war nie jemand in der Gastronomie tätig. Meine Eltern haben beide die betriebswirtschaftliche, wie sagt man da, Lehre oder Ausbildung macht. Also sind beide eher Buchhalter. Die Familie hat eine Tradition in der Drechslerei, im Drechslereiwesen. Mein Bruder ist jetzt die 4. Generation der Drechslerei Nuding in Hall, also auch schon 100 Jahre plus Geschichte. Das ist eher unser Familienzweig, eher jetzt das Holz und die damit verbundenen Arbeiten. Wie gesagt, mein Bruder hat es dann weitergemacht. Mein kleiner Bruder ist ebenfalls im Bankwesen, also wie gesagt, wieder so was Buchhalterisches, Rechnerisches, Zahlenmäßiges unterwegs. Und da hat es nie jemanden gegeben, der das irgendwie betrieben hat.
Ja, ja. Wie kommt es, dass du als junger Mensch Koch werden wolltest?
Na, ich wollte nie Koch werden, per se. Ich wollte immer im Hotel irgendwo arbeiten. Ich wollte irgendwie das Hotelmanagement, das hat mich irgendwie interessiert. Ich weiß nicht, ob ich das in einem Film gesehen habe, oder weil wir sind generell nicht viel essen gegangen und nicht viel in Hotels gewesen. Mhm. Wir waren so mehr die Camping-Familie. Deswegen, ich weiß nicht, irgendwas hat mich daran gereizt, an dem um sich Gäste kümmern vielleicht, um irgendwie so irgendwas, weiß ich nicht. Und dann hat mein Vater gesagt, ja, wenn die das interessiert, dann muss ich in eine Hotelfachschule gehen. Und das haben wir dann uns angeschaut, Tag der offenen Tür, so wie jeder, Villa Blanca Innsbruck. Und nachher hat sich das ergeben. Ich habe dann dort die 5-jährige höhere Lehranstalt für Tourismus und Fremdenverkehr, hat das damals geheißen, habe ich ja sogar fertig gemacht. Ja. Und dann muss man immer zwischen jedem Schuljahr, also ich glaube, das sind so 7 Monate Schule, und dann muss man so 3-monatiges circa Praktikum machen in verschiedenen Bereichen, verschiedenen Ländern. Das ist komplett freigestellt. Und da habe ich im ersten Praktikum, habe ich in einem Gasthaus an der Brenner Bundesstraße bei uns in Tirol, das Gasthaus, der Gasthof Schupfen, habe ich dort mein erstes Praktikum gemacht. Und es war so, dass die, glaube ich, 10 Zimmer gehabt haben und wie gesagt, ein ganz Restaurant. Und die haben einfach gesagt, wir stecken jetzt mal überall hin. Also mal aufdecken und einmal mal Betten machen und einmal irgendwelche Frühstücksservice und einmal in der Küche und einmal im Service. Und dort hat mir irgendwie die Küche am besten gefallen. Und dann habe ich durch den Küchenchef gleich mal herausgefunden, dass ich da viel mehr lernen muss, wenn ich da irgendwas reißen will. Mhm. Und habe mir gedacht, ja, ich muss einfach mich mehr in der Küche investieren, muss schauen, wie macht man Bouillon, wie setzt man Schüren, wie filetiert man Fisch, das in der Intensität, die man den braucht, um den Beruf auszuführen, das lernt man dann nur, also das tangiert man ja nur in der Schule. Deswegen habe ich mir gedacht, ich muss da halt weitermachen, und dann sind die Praktikas eigentlich immer auch danach ausgelegt worden, irgendwo in der Schweiz oder in Deutschland beim Lafer, beim Johann Lafer, irgendwo mehr in der Küche zu lernen.
Ja, ja.
Und das hat mich dann irgendwo weiter in das Kochmetier gebracht.
Also da war dann, irgendwie ist dann diese Faszination für Hotellerie als großes Ganzes dann sehr schnell kanalisiert worden in eine Faszination fürs Kochen. Und wenn man dir so zuhört, hat man das Gefühl, dass du sehr schnell sehr viel mit dem Kochen erreichen wolltest. Also offenbar war da von Anfang an ein ziemlicher Ehrgeiz da.
Ja, also schnell sicher nicht. Also schnell geht nichts. Also im Leben nicht und im Kochen nicht. Aber ich habe gewusst einfach, dass da ist eine so eine Masse an Wissen, vor allem wenn man da ein bisschen Patisserie dazu macht oder mal ein Brot backt oder eben in ein paar Nischen noch einige, von der Metzgerei bis zum Fisch, das hin und her, also da muss man schon sehr viel Wissen mitbringen, und das ist einfach dann schön, wenn man weiß, wie ein Soufflé funktioniert, oder wenn man weiß, wie gesagt, so nehme ich einen Fisch besser aus oder so kriege ich mehr Wok von der Grete oder was weiß ich was, und das war einfach das Wissen, was ich gedacht habe, da mache ich was und da lerne ich was und da benutze ich meine Hände und gleichzeitig kann man sich ein bisschen ausleben und die Jungs in der Küche, das ist ja ganz eigenes Ding nachher, da hat man dann seine Zugehörigkeit und das alles miteinander macht halt das, dass man sagt, das ist trotz Wochenenddienst und Neujahrsdienst und was oder späte Stunden macht das irgendwo Spaß, weil man sagt, man macht irgendwas am Ende vom Tag, und für mich hat das irgendwo Sinn ergeben, und wenn irgendwas Sinn ergibt, nachher ist es viel leichter, sowas dann zielstrebig zu verfolgen, als wenn man es eben machen muss oder man denkt, man muss es halt machen. Also wenn es so ungefähr, ja.
Du warst ja dann, du hast jetzt vorhin schon die Stromburg vom Johann Lafer erwähnt. War das noch Teil des Praktikums oder war das dann, okay, das war schon Teil des Praktikums?
Das war vor knapp 20 Jahren, würde ich sagen.
Wahnsinn,
Das war ein Sommer, ja. Mit, also durch die ganzen Beziehungen, die ich dann in der Schule gehabt habe und mit die Zeugnisse aus vorigen Praktikas, habe ich dann die Chance gekriegt, eben auf der Stromburg zu arbeiten. Und das war eine richtige richtige Mehrfachhauben-Erfahrung und Michelin-Stern-Erfahrung und wirklich Relais Château-Hotel auch. Also das war schon auch immer wichtig, dass es, wenn immer ein Hotel, dann, dass es eben ein gutes oder halt ein gewissen Standard hat, die Hotels. Das war schon immer wichtig, ja. Also von dem her, Hotellerie schwingt da schon immer überall mit. Ich meine, das ist das ganze, der gleiche Drang nach Perfektion und Service und Gastgeberei und Wohlfühlen und so. Also das auf jeden Fall ist alles wichtig. Aber Praktikum, ich glaube, das war mein drittes Praktikum dann, Küche Johann Lafer. Glaube ich, 2002, 2003 muss das gewesen sein, ja.
Und du bist ja dann auch bei der Johanna Meyer in Vilsmoos gewesen. War auch das noch Teil dieser Praktika? Das war dann schon...
War das kurz vor dem Bundesheer oder nach dem Bundesheer? Das weiß ich nicht mehr. Das kann ich mir jetzt nicht erinnern.
Aber war das die, was war dann die erste Station nach der Ausbildung?
Das müsste dann die Johanna Meyer gewesen sein, ja?
Ja. Und nach der Ausbildung, da hast du mal dir gedacht, ich bleibe mal in Österreich, oder war das schon fix, dass du dann ins Ausland gehen wolltest? Was waren da so ein bisschen diese Beweggründe?
Also ich war dann eigentlich schon weg. Ich war da ganz kurz schon einmal weg, ich war da ganz kurz einmal in London schon. Und damals mit meiner Freundin. Und natürlich große Welt und alles super, aber eben dann die Beziehung und hin und her. Und dann hat es nicht hingehauen, so wie wir wollten. Und dann sind wir dann heim. Und dann habe ich gesagt, so, jetzt muss ich mich neu aufstellen. Jetzt mache ich was in Österreich, damit die eben nicht wieder Flugtickets und Deposits anzahlen. Und das kostet alles Geld.
Ja, klar.
Und dann habe ich gedacht, so, ich mache jetzt was, wo ich mal da bin. Organisiere mich neu, stelle mich neu auf. Und dann ist das eigentlich recht zügig gegangen mit der Johanna Meyer. Dort habe ich dann zwei Saisonen gemacht. Also ich habe die Wintersaison damals fertig gemacht bei ihr. Und dann die komplette Sommersaison mitgemacht. Und dann habe ich schon gesagt, weg, eigentlich wieder weg, weil es bringt eh nichts. Es bringt ja nichts. Ja. Ich will weg. Und auch an Paris. Sofort Paris, Joël Robuchon. Und die Möglichkeit hat sich da aufgetan. Und dann habe ich gesagt, ja, da schlagen wir zu. Das machen wir.
Wie hat sich diese Möglichkeit ergeben? Das ist recht interessant.
Ich habe da ein paar Monate oder ein paar Wochen gehabt zum Totschlagen vom Bundesheer eben. Das war so die Zeit zwischen genau der Matura und eben dem Bundesheer. Und da gibt es bei uns in Innsbruck die älteste Konditorei Tirols. Die Konditorei, also Tirols war es jetzt gar nicht, ich will mich da nicht drauf festnageln lassen, vielleicht ist es nur von Innsbruck, aber es ist auf jeden Fall eine sehr alte, traditionsreiche Konditorei, die damals schon den Hof beliefert hat und die ist in der Innsbrucker Altstadt, Konditorei Munding mit M. Und die haben dort einen Patissier gesucht und ich habe mir gedacht, probier's. Und ich habe da gesagt, ich kenne mich zwar nicht aus in der Patisserie, aber ich will es machen. Ich habe, wie gesagt, ein paar Monate Zeit zum Totschlagen und dann sind wir da übereinkommen mit dem Besitzer und auch dem Konditormeister Christoph Munding. Und der hat gesagt, ja, mach mal mit. Und dann habe ich das gemacht und es ist alles gut gegangen und der war sehr zufrieden. Und irgendwann sitzt da mal der Thomas Leitner auf der Terrasse beim Munding und der Christoph kommt daher und sagt, hey Hannes, schau euch zum Thomas, das ist genauso ein Typ wie du, Kochfanat und will weiter und Ausland und hinterher. Und der ist zurzeit, der hat die Lehre bei die Obauers gemacht und ist dann auch nach Paris. Und dann habe ich dem die Hand geschüttelt, wir haben uns kurz die Nummern ausgetauscht, er hat mir gesagt, was, sag mir's, wir suchen immer gute Leute beim Robichon in Paris. Und wie gesagt, und dann habe ich das irgendwie den Kontakt dorthin gehabt. Und wie gesagt, dann habe ich mich einmal gemeldet und dann hat es rein recht zackig und zügig hingehaut, ja. Und dann war ich da gleich mal wieder in Paris.
Wahnsinn. Reden wir ein bisschen über die Zeit jetzt im Ausland. Robichon, wie lange warst du dort? Was hast du dort gekocht? Welchen Posten oder welche Posten? Was hast du gelernt? Wie kann man sich das vorstellen?
Kann man sich das vorstellen? Also Paris, in so einer, das war die erste Großstadt, sagen wir so, beeindruckend, also wenn man da mal hinkommt, wie gesagt, wir sind nie viel verreist mit den Eltern oder ich bin auch selber dann also kurz in London mal gewesen, wie gesagt, aber Paris, einfach wirklich die Stadt der Lichter, die hat schon den Namen, weil es einfach ist einfach beeindruckend. Vor allem, ich war da, war das November, glaube ich, irgendwas, aber kurz vor Weihnachten, also die Champs-Élysées war schon dekoriert für die Weihnachtszeit. Wenn man die dann, da habe ich noch ein Taxi genommen, eben von der Châtelet Les Halles, bis in die in die Champs-Élysées, knapp von Arc de Triomphe. Und wenn man da mit dem Taxi so durchfährt, das hat seinen Grund, warum einfach Paris einfach so charmant ist und so romantisch. Ja. Das habe ich auch dort gefühlt. Also das war mal traumhaft. Da ankommen und hin und her vollgepackt mit, glaube ich, 80 Kilo irgendwas Gepäck. Davon wahrscheinlich 20 Kilo Messer und Zeug und Krempel. Ja. Und dort habe ich eben auf den Thomas dann gewartet, bis der sein Service fertig geschickt hat. Und dann haben wir bei ihm in der Wohnung, wir haben uns dort ein Zimmer geteilt. Ich erwähne den Namen so oft, Thomas Leitner, weil das kennen wir dann gleich noch dazu. Also das hat dann Sinn.
Unbedingt.
Und da haben wir eben, wie gesagt, wir haben uns damals ein Bett geteilt. Ich glaube, seine Wohnung war damals 11 oder 12 Quadratmeter, das war so ein Wohnklo.
Ja. Und für Pariser Verhältnisse sehr groß.
Ja, super. Ja, für Pariser Verhältnisse, ja, schön unterm Dach. Also wie gesagt, ja, das war richtig traumhaft. So wie man sich das vorstellt hat, aber das hat so sein müssen. Das hat alles so sein müssen. Ja, wir haben uns, wie gesagt, das Bett geteilt, für sicher mal 2 Wochen. Wir haben dann eine Wohnung für mich gefunden. Ich habe damals noch nicht gut genug Französisch gesprochen. Ich habe zwar in der Villa Blanca, glaube ich, für ein Jahr oder zwei die Sprache gelernt, aber wie gesagt, da ist man komplett überfordert in so einer Stadt. Französisch habe ich mal sicher gelernt dort. Ich habe dann beim Robichaud als Commis de Cuisine angefangen. Mein erster Posten war der Entremet, das heißt die ganzen Beilagen für Fisch und Fleisch in einer ziemlich reinrassig französischen Küche. Das war sehr interessant. Es hat einen Kanadier gegeben und einen Belgier, mit denen habe ich ab und zu Englisch sprechen dürfen. Ja. Aber dann ist mir das verboten worden und zu Recht, also das war gut, weil dadurch muss man einfach die Sprache lernen und das ist halt dann sehr gut in so einer Küche, mit so einem Zug dahinter, mit so einer Disziplin, mit so einem Respekt.
Da macht die sogenannte Rigueur, die viel besprochene in Frankreich.
Vor allem bei Robichon gibt es diese en masse, diese Rigueur, ja, ganz klar. Aber das passt so. Na, die ersten paar Tage waren schockierend natürlich, weil man komplett überfordert ist. Jemand schreit einem da, er braucht jetzt dreimal Petit Marron irgendwas und man weiß einfach nicht, was das heißt, weil der kann man jetzt alles sagen, das hätte ich nicht verstanden. Ja. Aber wie gesagt, das heißt einfach, man muss da reinkommen, man muss mitmachen, man muss sein Bestes geben. Mein erstes Service, glaube ich, war nach ein paar Tagen, also komplette Katastrophe, wie man sich jetzt vorstellt. Aber wie gesagt, nicht aufgeben, weitermachen. Der Sous-Chef und der Küchenchef haben nachher auch merkt, dass sie sehr wohl will, aber halt sprachbedingt natürlich einfach man ein paar Hemmungen hat oder Hindernisse zuerst überwältigen muss, aber die haben dann auch mitgezogen, also das war wieder traumhaft, also hat viel Glück gehabt, sehr gutes Team, natürlich, wie man sich eine französische Küche vorstellt, also da braucht man nichts romantisieren, da ist Zug dahinter, die Leute sind absolut top professionell. Also, wie gesagt, mit einem Messer, das nicht schneidet oder mit einer nicht gebügelten Kochjacke braucht man da gar nicht probieren, irgendwo reingehen, weil da wird man sofort heimgeschickt, wie gesagt, das muss schon passen, ja. Also, das war Robichon, ganz klar. Ich bin dann nach einem Jahr, wo ich dann gut genug Französisch gesprochen habe, Demi-Chef de Partie, also befördert worden und dann gleich mal auf den Fisch gewechselt und dort war ich eigentlich dann nachher sicher mal nochmal 1,5 Jahre. Sicher, also ich war insgesamt knapp unter 3 Jahre beim Robichon.
Ja.
Bin dann beim Fisch lang hängen geblieben, hat mir alles nicht getaugt, wollte da nicht sofort weg. Das war sehr, sehr interessant, war wirklich cool. Und auch natürlich, wenn man da reinkommt und sich ein bisschen etabliert mit der eigenen Wohnung und dann wieder ein Freundeskreis aufbaut und die Jungs in der Küche, wie gesagt, macht man mit denen mal was und die Sprache natürlich redet man besser, man kann kommunizieren, passt alles. Dann macht es wieder Sinn. Und dann habe ich gedacht, weitermachen. La Table de Charles Robichon hat damals 2 Sterne gehabt. Und ich habe mir gedacht, ich gehe nicht aus Paris weg, bevor ich nicht mindestens einen 3-Sterner gemacht habe. So, jetzt kommen wir wieder zum Thomas Leitner, der war dann schon beim Pierre Garnier.
Ja.
Und hat gesagt, gib mir deinen Lebenslauf, solche Leute wie die brauchen wir überall. Ich habe dort dann Lebensläufe geschickt ins Georges Senk, in die Lambroiserie, zu Bernard Pacot und ins Lastrance. Lastrance hat zugeschrieben, dass sie in circa 3 Jahren irgendwann einmal einen Posten für mich hätten. Also die sind so ausgebucht gewesen. Bernard Pacot hat mich vertröstet, er hat gesagt, er ist auch voll, aber er würde mich gerne weiterempfehlen. Georges Senk, damals unter Eric Privat, war sehr interessiert, hat mir sofort einen Job angeboten. Wie gesagt, und wer noch? Ja, irgendjemand war sicher
noch dabei. Astrons, hast schon gesagt.
Astrons hat mir ja gesagt, gerne, aber erst in 3 Jahren. Der war damals auf dem absoluten Hype.
Genau.
Mit, ja. Das muss um die 2007, 2008, 2009 sowas die Wende gewesen sein. Da war er da mit 50 Best und alles. Da war er da komplett auf einem anderen Planeten. Der hat damals in dem kleinen, also ich weiß es, ich habe nicht weit weg gewohnt, Avenue Beethoven. Der hat dort, glaube ich, ich weiß keine 10 Quadratmeter Küche gehabt. Dort hat er seine 2 Leute angestellt und der Rest waren Praktikanten. 25 Sitzplätze, einfach nur Hammer.
Ja,
also das war einfach nur, ja, ich bin öfters vorbeigegangen, nur mal reinschauen, wahrscheinlich, wie man halt so macht, wie man so nur naiv und romantisch ist. Aber es war einfach traumhaft, ja. und ja. Ich glaube, Alain Passard war noch dabei. Da hat es auch hingehaut, doch. Er hat es auch noch hingehauen. Aber wie gesagt, und dann Garnier, natürlich Garnier. Und Garnier hat gesagt, Marc, komm vorbei, mach deine Arbeitstage, also deine Probetage. Das waren mehrere, also die machen das über mehrere Tage. Und das hat ihm dann ganz gut gepasst. Er hat mir gesagt, er hat mich dann gefragt, was ich halt beim Robby Show mache. Da habe ich gesagt, ich bin Chef de Partie am Fisch. Da hat er gesagt, bei ihm sicher nie. Also das war so seine erste Reaktion. Wenn dann nur Kommi, und auch nur, wenn ich selbst schon mal irgendwie ins Gaia gehe für mal 6 Monate oder für ein Jahr. Das war sein Fischrestaurant. Das ist noch immer sein Fischrestaurant in der Rue du Bac, auch in Paris. Und dann habe ich mir das angeschaut, dann habe ich da ein bisschen mitgearbeitet. Also jetzt nur als immer wieder zwischen Robichon, also am Wochenende mal oder sowas. Und da habe ich mir gut überlegt, ob ich das überhaupt machen will, jetzt nochmal ein Jahr irgendwo dorthin oder ob ich weitermachen soll. Aber ich habe ihm dann gesagt, ich würde es machen. Wenn ich zum Garnier gehen kann, ich würde es machen. Ich würde da wieder als Kommi anfangen und weitermachen. Und dann hat er gesagt, passt, im August irgendwann, dann rufen wir uns einmal zusammen. Und dann ist der August gekommen und dann ruft er mich an und sagt, so, es ist jetzt so, wir stellen dich sofort in der Rue Balzac ein, also im 3-Sterne-Restaurant. Und zwar noch immer als Kommi. Und er hat mir nicht in den Posten gesagt, aber ich bin dann sofort auf den Fisch gekommen. Also sofort Fisch, ja, also unvorstellbar. Weil dort ist halt wirklich, also dort auch wieder Professionalität und die Qualität an Mitarbeitern ist einfach beeindruckend in der Küche. Also
da wie viele Leute waren da in der Küche?
Ah, mit Patisserie, glaube ich, knapp 120. Wir müssen so um die 18 gewesen sein, ja. Also vier würde ich sagen, Patisserie, vielleicht 5. Und dann der Rest in der Küche, ja. Aber wie gesagt, es ist nur mit Erfahrung, also 4, 5 Jahre, 2, 3 Sterne Erfahrung, also von Le Meurice damals unter Aleno und wie gesagt, und Alain Ducasse und wie gesagt, also wirklich alles, was Rang und Namen hat.
Also nur Top-Leute, richtig erprobtes Personal.
Wirklich, wirklich top. Mit solchen Leuten arbeiten einfach, ist auch das, natürlich will man dann sagen, dass man es auch kann und dass man eben mithalten kann und so, aber es ist einfach, wenn man so ein Team aufbaut und so ein Team zusammenspielt, dann kann man sehr, sehr viel machen. Da kann man wirklich viel erreichen und das ist ja wirklich, sind super Jungs, ja. Die wissen, dass man eben, wenn einer fehlt oder wenn einer nicht gut drauf ist, halt, dann muss man eben rausziehen aus dem Scheiß, weil dann kann das ganze Team fertig machen und heimkommen und wie gesagt weitermachen und gut produzieren und traumhaft, traumhaft.
Ja. War das wieder hart im Gegensatz zu Robichon vorher oder warst du da schon so gestanden, dass du, dass das jetzt, dass sozusagen der Anfang dort nicht so eine arge Feuertaufe war, wie das bei Robichon der Fall war?
So, man kommt von Robichon, also wie wir schon gesagt haben, die Rigueur, alle Brunoises nach fast mit dem Lineal gleich groß geschnitten, 3 Komponenten auf dem Teller. Also das war da halt, das war dort halt so das Credo. Ja. So die Perfektion. Die Fischfilets gleich groß und wie gesagt, die Ravioli à la Minute einsetzen und solche Sachen, das ist Robichon. Und dann kommt man zu Garnier, also gestanden in dem her Sinn, also von körperlich auf jeden Fall, geistig wahrscheinlich auch, also dass man eben den Druck und so standhält, aber man muss dann komplett ein Universum sich auf ein anderes Universum einstellen. Man muss das ein komplett anderes Vokabular lernen. Man muss komplett andere Geschmacksrichtungen lernen bei Garnier, weil es geht dann doch schnell von Robichon, wie gesagt, 3 Komponenten auf dem Teller, bei Garnier 60 auf seine Satelliten verteilt, also 60 Komponenten in seinem Jardin Marin oder seinem Parfum de Terre oder wie gesagt, also komplett von Kunst und Jazzmusik inspirierte Gerichte. Ja. Da ist man Lichtjahre von Robuchon weg mit seiner mit seiner Perfektion und Gradlinigkeit und der Einfachheit, sagen wir so. Da ist man beim Garnier auf einem komplett anderen Planeten auf jeden Fall. Und das ist schwer. Das ist schwer, aus dem alten Rhythmus, aus dem alten Mindset rauskommen und sagen, bei Garnier ist es nicht wichtig, ob der Brunoise gleich groß ist. Wichtig ist, dass der komplett à la minute irgendwo durch irgendeinen Alkohol geschwenkt wird und dann mit Butter gebunden und das auf irgendeine Forelle kommt, die irgendwo nochmal überbacken wird und die nochmal auf einem Heubett irgendwo vorm Gast geräuchert wird, dann nähert man sich an das Universum Garnier. Und das ist dort, wo das einfach, da sagt man dann so Universum, weil es einfach unendlich ist. Also das Unendliche, Garnier, sein Universum ist unendlich. Also es hört nie auf. Es wird seltenst irgendwas wiederholt. Er hat seine klassischen Elemente, sagen wir so, die Bausteine, die er dann immer wieder neu irgendwo zusammenwürfelt. Also von dem her ist das einfach beeindruckend und beeindruckt noch immer. Ich habe gerade heute mit ihm wieder geschrieben. Also wie gesagt, das hört einfach nie auf und das wird nie alt und es wird nie irgendwie schon mal kap oder ausgelutscht, weil es geht immer weiter, immer weiter, immer weiter und es hört wirklich nie an. Es ist unendlich. Und das ist schwierig. So einen Kochstil so umlernen, das ist sehr, sehr schwierig. Also das war sehr schwierig.
Sich auf dieses neue Universum einstellen, irgendwie diese neue Sensorik zu entwickeln.
Genau.
Du musst, also ich glaube, wahrscheinlich war es ja auch so, je wichtiger du wurdest, je mehr er dann auch auf dich gebaut hat, desto mehr hast du ihn auch verstehen müssen und desto mehr hast du mir auch beweisen müssen, dass du genau weißt, was er will.
Ja, genau. Ja. Aber das ist ein Austausch beim Garnier. Also das ist nicht so, dass alles dort in Stein gemeißelt ist. Das ist ein Austausch. Da darf man schon einmal sagen, ich würde so machen. Oder natürlich nicht, wenn man jetzt irgendwo Kommi im Rübalsack ist. Da ist man leise und wie Chef ist das Einzige, was man so sagt. Aber natürlich, dann in späterer Folge ist es sehr wichtig, dass man da einen Austausch hat. Und das will der Chef, ja, der Herr Garnier, der will das ja auch. Es geht immer ums Menschliche. Es geht immer um die Person, die hinterm Gericht steht oder die Person, die dort jetzt gerade vor Ort ist. Das sagt er immer öfters, dass er eben sagt, er ist zwar in Paris oder in Hongkong und fliegt durch die Weltgeschichte, aber Tag für Tag sind auch andere Leute, die das Feeling und die Tendresse und die Eleganz haben müssen, damit das eben nachher was wird. Aber in der Rübalsack ist das anders natürlich. Da muss man eben, weil das, wie gesagt, das ist einfach die Maison Mère, das ist einfach das Zentrum für das Universum Garnier und da muss die ganzen Planeten müssen sich um Garnier drehen dort, weil sonst macht das keinen Sinn. Ja. Aber das ist sehr schwierig, vor allem beim so einem Posten, wie gesagt, Fisch, Fleisch, also wie gesagt, man kann sich das vorstellen, Robuchon war einfach das fast perfekte System, einfach die großen Teppanyaki, da werden, wie gesagt, genau eine Seite auf 200 Grad, eine Seite auf 250 Grad und nachher wird da genau im Fischtechnik, also in der Anleitung für das Rezept irgendwo Wolfsbarsch, 120 Gramm auf der Hautseite, 4 Minuten auf der Seite, und das ist einfach so perfekt durchgeplant, deswegen kann er das so multiplizieren, deswegen ist ja das ist so ein Erfolg, die Ateliers und die Restaurants, Robuchon, das ist einfach das perfekt durchkalkulierte, organisieren lernt man auf jeden Fall bei Robuchon, organisieren und managen lernt man ganz toll, und deswegen kann der das so auf so einem Level, ich weiß, zur Hochzeit hat er ja über 25 Sterne gehabt, muss man irgendwie managen.
Er hat das ja irgendwie geschafft, das zu skalieren irgendwie.
Genau. Ein irrsinnig starkes Team, also von Bouche Noire, Privat, wie gesagt, die ganzen Leute, die was dort dahinter stehen, Monsieur Brun, ich kenne einige, die sind seine Leute, wie sagt man, Lieutenants, seine Leutnants, seine Generäle, die dort aussiegen in die Welt und das einfach nachproduzieren, weil sie eben so lange an dem System gearbeitet haben und das ist dann sehr, sehr gut dort, Und wie gesagt, Garnier ist dort eben das komplette Gegenteil. Also komplettes Gegenteil.
Es ist ein bisschen mehr Jazz, ein bisschen mehr Free Jazz, oder?
Es ist sehr viel Free Jazz, würde ich sagen. Da ist sehr, sehr viel Free Jazz, wie gesagt, das muss man eben umlernen. Und da gerade auf solche Posten, wenn nachher Horst, wie gesagt, man muss jetzt da irgendwie gleichzeitig irgendwie 7 Pfannen Horst haben, weil man braucht die die Algen müssen in der Pfanne da irgendwie gebraten werden, da muss man noch irgendwo ein Carabiniero kurz anbraten, da muss noch irgendwo ein Jakobsmuschel glasiert werden und da kann man, ich glaube, wir haben jetzt ohne irgendeinen Schmäh und ich lasse mich da gern korrigieren von meinen Kollegen von Garnier, aber ich glaube, so in die Bestzeiten zwischen 18 und 20 Soßen am Fisch und das Gleiche am Fleisch gehabt, während jedem Service, also derlang aufmontieren und herrichten von irgendwelcher Bisque und nachher irgendwie Ableitungen davon und nachher irgendwelche Grundsoßen und nachher die Hollandaise und die Sauce und nachher seine Donkey Pinky Soßen, die was er dann erfindet, also da geht schon einiges weiter, verglichen mit Robichon halt vier Schüss auf dem Fleisch und nachher vielleicht drei Soßen am Fisch und die sind einfach komplett durchkalkuliert. Das ist das, was es schwierig macht. Aber interessant. Und die Challenge natürlich, es gibt viele Leute, die sagen einfach, das ist zu viel, das ist zu Freestyle, weil der Chef war damals noch wirklich am Herd. Also wir haben da sicher drei, wenn nicht mehr, Services auf jeden Fall, drei Tage pro Woche auf jeden Fall mit dem Chef gehabt in der Küche. Also der war die Hälfte. Also das ist schon Sport dann, wenn der Chef nebenan mitkocht und dann wirklich so à la minute seine Gerichte interpretiert und nachjustiert und macht. Also das ist sehr, sehr intensiv, sagen wir so. Ja.
Mhm. Wann hast du gemerkt, dass du so ein bisschen wie eine Art Vertrauensperson von ihm wirst oder jemand wirst, der auf den er zählt, auf den er auch baut. Wie war das?
Ich hab davon nichts geahnt, sagen wir so. Er hat mir irgendwann mal ins Büro gerufen. Ich glaube, ich war knapp 3 Jahre, vielleicht ein bisschen länger in Paris bei ihm, vielleicht ein bisschen mehr wie 3, vielleicht 3,5 Jahre. Und irgendwann ruft er mich ins Büro. Und er hat bis damals, glaube ich, meinen Vornamen nicht wirklich gewusst. Er hat mich dann nochmal Antoine genannt, er hat mich mal Lutrichien genannt, halt so. Ja, und dann sagt er so, ja, so, er will mir jetzt was anbieten. Dann sage ich, ja, was denn? Dann sagt er, ja, ich soll nach London. Dann sage ich, was soll ich denn dort? Dann sagt er, ja, er braucht einen Küchenchef für die Galerie. Dann sage ich, ja, was, in die Brasserie halt. Also, dann sage ich, ja, wie viele Leute sind denn da in der Küche? Dann sage ich, ja, so circa 25, ohne die Patisserie. Dann sage ich, ja, aber Chef, wissen Sie überhaupt, wie alt ich bin?
Wie alt war es damals?
25. Mhm. Und er sagt jetzt so, ja, na, dann sage ich, ja, 25. Und dann schlagt er sich die Hände vom Kopf zusammen und sagt, oh, Merde! Dann macht er so halt. Und dann geht er einfach weg. Er geht einfach weg. Das ist so Standard. Ja. Geht einfach weg. Und lässt mich dort sitzen. Nach einer halben Stunde kommt er wieder und sagt, ey, ich habe was Besseres. Du fliegst nach Moskau. Küchenchef in Moskau, das passt viel besser. Du kommst aus Tirol, da ist kalt, in Moskau ist auch kalt, das passt wie die Faust aufs Auge, du gehst nach Moskau. Dann sag ich, ja, das muss ich mal überlegen, was soll ich da machen? Sag ich, ja, ein kleines Restaurant in einem großen Hotel, also strukturierter. Und da kann ich meine ersten Erfahrungen machen als Küchenchef, das machen wir und hin und her. Und da habe ich mir das überlegt. Und wie gesagt, habe ich mit Thierry, also meinem Küchenchef dort und mit Michel Nav, die waren, also wir haben 2 Küchenchefs gehabt in Paris damals und mit denen habe ich dann drüber geredet und die haben gesagt, na, es ist schon zart auf jeden Fall und jung und halt noch nie wirklich mehr wie jetzt ein Kombi oder 2 irgendwo wo unter mir gehabt. Aber die haben gesagt, ja, mach's einfach, verstehe, du kannst, also es gibt nichts zum Verlieren, du kannst nur weiterkommen. Ja, und man muss irgendwo über die Stationen dann zur nächsten nehmen. Und dann habe ich gesagt, ja, passt, machen wir das halt. Und dann bin ich, 2012 war das, ja, glaube ich 2012, bin ich nach Moskau dann als Küchenchef von Garnier. Und dann war das, glaube ich, gut so, weil in Moskau natürlich ist der Druck und das Ganze, damals hat es noch kein Michelin gegeben und kein Gourmet, also das war alles, deswegen war da etwas weniger Druck von der Seite, wenigstens, also von der Führerseite. Und das hat man beim Chef gemerkt. Einfach damals war Garnier so ziemlich der einzige internationale Chef, damals in Moskau. Deswegen hat er da schon einmal einen anderen Status gehabt und man hat immer so zu ihm hingeschaut und die Konkurrenzdenken war einfach nicht so ausgeprägt. Deswegen war er immer sehr relaxed, sagen wir so, in Moskau. Mhm. Er ist zweimal im Jahr gekommen für mindestens eine Woche und da, das ist dann doch viel Zeit, die man verbringen kann mit dem Chef, kann und darf. Und wir haben dann vom Frühstück bis Mittagessen, also haben wir alles miteinander gemacht, weil er war aus dem Hotel, war er, sind wir zu einem Spaziergang in den Gorki Park und haben uns jetzt mal Scheutheater angeschaut und hin und her. Also das war einfach Qualitätszeit, die was wir nie gehabt hätten, weil es überall sonst zu stressig gewesen wäre. Und ich glaube, da haben wir uns sehr viel angenähert. Und da haben wir auch ein bisschen die Küchenstile und Kochstile dann aufeinander einstimmen, also abstimmen können und gesehen, weil Moskau ist schwierig von der zu arbeiten, nicht jetzt vom körperlichen her oder vom Stressniveau, aber von der die Mentalität und eben das von Wegkommen von dem Pariser, da wo alles möglich ist, kulinarisch, also mit alle Weine und alle Produkte aus Rangis und eben, wie gesagt, super gute Mitarbeiter. Das muss man alles in Moskau relativieren. Da muss man eben alles ein bisschen abwiegen halt. Wie kann ich jetzt das machen? Wo kriege ich das her? Und das Mehl gibt's jetzt genau nicht so. Also wie kann ich doch ein gutes Brot machen? Und da darf man einfach nicht sagen, ich kann es jetzt nicht, weil ich habe nicht genau die gleichen Produkte wie in Paris. Das wäre jetzt komplett der falsche Ansatz. Und das lässt der Geschäft auch nie zu. Also er hat gesagt, wir sind vor Ort, wir schauen, was es vor Ort gibt. Wir haben natürlich international, damals haben wir noch importieren können. Also haben wir natürlich viel importiert von Bordier-Butter und wilde Steinbutter aus der Bretagne. Also das hat es natürlich alles gegeben. Aber man hat nie irgendwo die Hände also irgendwie, wie sagen wir, senken dürfen, also den Kopf irgendwie senken dürfen und sagen, es geht nicht, weil wir haben nicht die Produkte. Das war nie Option. Es hat immer geheißen, Top-Produkt, also Top-Qualität zu liefern, auch mit anderen Produkten. Und die muss man halt verändern. Wenn jetzt der Lachs irgendwie nicht gut genug war, nachher muss man den vielleicht konfieren oder man kann ihn halt nicht roh servieren oder man muss ihn halt irgendwie würzen oder beizen oder eben räuchern oder, bis man den Lachs auf eine akzeptable Qualität bringt, um ihn dann doch zu verwenden und doch in einem Garnier-Restaurant zu schicken. Und das war sehr hilfreich, sagen wir so, sehr hilfreich, weil man einfach wegkommt von der Welt, wo alles möglich ist. Und man muss ein bisschen weiterdenken und größer denken und andere Faktoren mit einbeziehen. Das ist auf jeden Fall gut für die Mentalität, dass sich die ändern muss, dass man einmal das Gehirn ein bisschen trainiert.
Ja, ja. Und wie ich jetzt auch rausgehört habe, war es auch ganz wertvoll, weil du da den Pierre Garnier auch ein bisschen so besser kennengelernt hast. Du hast es gesagt, da habt ihr einfach Zeit gehabt, die im stressigen Pariser Alltag wahrscheinlich nie gehabt hättet. Ah. Wie kam das dann doch mit London? Er hatte es ja schon mal angesprochen gehabt und das muss ja dann irgendwann einmal wieder Thema gewesen sein.
Ja, also ich habe das irrsinnige Glück gehabt, dass die Madame Cipponi, die zweite Ex-Frau vom Monsieur Garnier, die ganze Rübelsack eigentlich mit ihm aufgebaut hat, auf einer Hochzeit eingeladen war und die hat in Moskau stattgefunden. Mhm. Und ich glaube, es war irgendwie so, dass sie noch nie außerhalb von Paris in einem Restaurant von Garnier gegessen hat. Mhm. Und ich habe da die ganze Woche schon, bevor sie gekommen ist, weil sie natürlich bei uns gegessen hat, die ganze Woche habe ich schon Telefonate mindestens dreimal am Tag vom Chef und von seiner Sekretärin und vom Küchenchef gehabt. Achtung, Madame Cipponi und Achtung, Achtung und Madame Cipponi und. Also wirklich. Ja, genau. Ja. Und dann ist sie bei uns gewesen und hat das Menü gegessen und natürlich haben wir nicht das gleiche Reh wie in Paris und natürlich haben wir nicht die Garriguette-Erdbeeren wie in Paris oder bla bla bla, ist ja komplett wurscht, also das halt nicht. Aber ihr kennt die Frau Madame Cipponi aus Paris, also sie war ja damals noch die La Patronne, Madame Cipponi darüber sagt und sie war damals eine sehr, sehr strenge und sehr disziplinierte Hausherrin, sagen wir so, hat sicher auch nicht gewusst, wie ich geheißen habe damals, aber dann ist sie zu mir gekommen nach Moskau und dann hat sie gar nicht mit mir geredet am Anfang. Sie war da am Telefon und sie hat mit irgendjemandem stundenlang telefoniert und das habe ich dann, hat sie mal gehört, das war der Chef und sie hat gesagt, es ist einfach so wunderbar, wenn man sieht, dass man eben den Stil und die Seele Garniers einfach irgendwo in einer Stadt wie Moskau jetzt so interpretieren kann und so die Gefühle wieder erleben kann, auch wenn es jetzt nur ansatzweise war, natürlich hatte ich mir nie angemaßt, jetzt mir irgendwie mit darüber einen Sack zu vergleichen, aber sie hat dort irgendwo, die rote Linie hat irgendwo mitgesprungen und sie hat gesagt, das ist einfach, da gehört halt viel Finesse und Feingefühl dazu, dass man das auch in so einer Stadt oder im Ausland eben jetzt, wenn man Paris als die Maison Mère sieht, das reproduzieren kann. Und das war, glaube ich, war irgendwie so mein Eingangstor für Größeres, glaube ich. Das hat sie mir nie so gesagt, hätte sie mir wahrscheinlich nie gesagt. Aber sie war sehr, sehr glücklich über ihren Besuch in Moskau. Mhm. Und das hat sie dem Chef auch gesagt und der Chef hat mir natürlich dann weitererzählt. Und dann ist das ein paar Monate später, also ich war insgesamt 2 Jahre in Moskau, irgendwann später hat er gesagt, ich muss mit dir telefonieren, oder telefoniert, hat er gesagt, so sitzt jemand hin, dann sagt er, ich sage, okay, passt, warum? Er sagt, ja, passt, ich brauche dich in London. Dann sagt er, ja, so, in die Galerie, dann sagt er, Michelin-Sterne und wie gesagt, Lecture Room und als Küchenchef und Vollgas. Und ja, das war nachher nicht lang zu überlegen. Da habe ich gesagt, ja, das machen wir sofort. Also das passt. Bin sofort nach Moskau geflogen, habe dort ein paar Tage mitgearbeitet, dass ich mich ein bisschen darauf einstellen kann und hin und her. Und nachher
das Lecture Room gab es damals, glaube ich, schon, gell?
Ja, ja, sicher, doch, doch. Ja, also Sketch ja. hat damals 2000, in die 2000er Jahre aufgemacht, 2001 circa. Und da hat damals auch schon einen Stern gehabt. Hat damals schon 2 Sterne gehabt. Oder er ist gerade so, also da habe ich nichts damit am Hut gehabt, aber er ist genau in der Zeit gekommen, wo ich gekommen bin. Also das waren die Leute vor mir, Jean-Denis Le Bras und Romain Chapelle, der Sohn vom berühmten Alain Chapelle. Und also die haben das dort gemacht. Allerdings waren die Borde schon weg oder waren sie noch da? Und das ist irgendwie genau in der Zeit passiert. Also ganz, also hat sich alles überschnitten. Ja. Und wie gesagt, das hat mal geheißen, die Mission ist auf jeden Fall Sterne halten. Und dann mal weitermachen und dann schauen wir weiter. Und dann hat sich das mit London so ergeben, ja.
Wie viele Leute in der Küche dort?
Damals, wo ich angefangen habe, waren wir 7 mit mir 8 in der Küche. Ja. Patisserie 2, also 10.
War das der Plan, das Ziel, irgendwann 3 Sterne zu holen, oder war einfach mal die Priorität, so, ich mache jetzt einfach mal, ich schaue, dass ich da lebend wieder rauskomme und den Rest werden wir schon sehen.
Also das erste Jahr war auf jeden Fall die Mission, gerade das Zeug halten, weil das wäre ja der Oberfail gewesen, wenn das jetzt nicht hinhaut. Mhm. Und dann im zweiten Jahr natürlich noch irrsinnig respektvoll für die 2 Sterne und alles hin und her, und nachher baut man ja langsam das Selbstvertrauen auf und dann sagt man, was ich so koche, ist zum zweiten Mal schon mit 2 Sterne. Und nachher, jetzt ist das dritte Jahr mit 2 Sterne. Und jetzt ist das vierte Jahr mit 2 Sterne. Und dann wirklich baut sich das Selbstvertrauen auf. Und dann irgendwann sagt man so, was sollt ihr denn machen für den 3. Stern? Weil man isst ja dann bei anderen Leuten und man schaut sich das an und man analysiert und sagt, man, das, da kann die nachjustieren und das kann die machen. Und er kauft dort ein und hin und her. Und dann sieht man ja, wo es hingeht. Und ich glaube, wir waren da ein sehr selbstbewusstes 2-Sterne-Restaurant. Wir waren da sehr in unserem Element damit und haben da Sachen ausgeschickt und anderen, wie gesagt, in dem Stil Garnier dann ein bisschen interpretiert und den Free Jazz einfließen lassen und gesehen, das passt. Wir sind da ein pumpenfestes 2-Sterne-Restaurant. Also jetzt soll man da jetzt mal aufkratzen, soll man einmal aufschauen, soll man den Kopf mal aufstecken in den 3-Sterne-Ding da. Und der Chef natürlich mit seinen 50 plus Jahre im Beruf hat mir dann natürlich gesagt, wir haben nie so drüber geredet, er hat mir nie gesagt, Hannes, das soll man mal machen oder für das müsste ich das machen und das müsste ich das machen. Er hat gesagt, wir kochen und Michelin bewertet. Und wenn wir so weitermachen, dann kommt es irgendwann. Weil Michelin spielt das Langzeitspiel. Und das stimmt, das ist ganz, ganz klar. Und ich glaube, wir haben viel richtig gemacht von Anfang an, damit wir eben schon länger im Buch Michelin stehen als vielleicht der Anwärter oder was. Also das hat wahrscheinlich gut schon gepasst. Und nachher war natürlich das Management hat irgendwie auch immer gemerkt, dass wir hungrig sein und dass wir mehr wollen und haben gesagt, wenn wir jetzt so einen Tag mehr zusperren, also einen Lunch mehr zusperren, kann man da produzieren, dann kann man vielleicht dort, da stellen wir nur 2 Leute mehr ein, dann kann man das machen und. Dann haben wir einen super Patissier eingestellt, einen Chef Patissier, Christoph Gasper, 13 Jahre lang bei in Jean Bonnet Le Froid bei Macron, Macron. Macron ist der Präsident.
So, ich wollte gerade sagen, es klingelt was.
Genau. Und wie gesagt, dort ist in der Bäckerfamilie groß von, also vom Brot her haben wir da ein komplett anderes Level sofort angeschlagen und ist ja so wichtig. Und nachher auch, wie gesagt, mit dem, also wir haben ein irrsinnig gutes Team dann, und das ist immer nur besser geworden. Und wie gesagt, und dann haben wir solche Sachen in Angriff nehmen können. Und dann doch unverhofft, aber es ist dann passiert, der 3. Stern, ja, 2019.
Das war 2019, war ja auch damals eine Sensation, natürlich auch in Österreich, gerechtfertigterweise. Aber wie kann man sich das auch ein bisschen von deiner Seite aus vorstellen? Hast du, war für dich das Ziel, irgendwie Garnier zu kochen? Oder warst du dann auch in diesem Spannungsfeld, hey, jetzt will ich auch diese 3 Sterne holen? Das heißt, ich muss ja irgendwie auch was Neues machen. Hast du da deinen eigenen Stil dann irgendwie entdeckt und für dich herausgefunden? Oder war das doch immer noch so sehr garnierig? Wie war denn da dieses Kräftefeld?
Nein, also es ist so, Garnier in Sketch, Sketch ist Garnier, Garnier ist Sketch. Also da würde ich nie sagen, ich verändere einen Stil oder was weiß ich was. Es ist nach so vielen Jahren, wir waren ja dann doch jetzt am Ende 14 Jahre circa, ja. Und das ist einfach so drinnen, der Stil einfach. Also ich tue mir jetzt auch schwer irgendwie, wie gesagt, einfach der Stil ist einfach komplett drinnen, weil der liegt mir auch, der Stil, der taugt mir auch, und man versteht den Stil dann. Man ist irgendwo von der Wellenlänge, sagen wir so. Und natürlich, also ich habe alle Menüs und alle Karten und alles Ding selber geschrieben in London. Also es hat komplett 100% habe ich alles geschrieben und danach natürlich mit dem Chef korrigiert. Damit eben die Essenz Garnier drin bleibt. Aber nach so vielen Jahren, natürlich ist das komplett ein No-Brainer gewesen, wenn wir gesagt haben, wir machen einen Seeigelbisk. Nachher hat man zählen können, wer als Erster irgendwie sagt Whisky. Weil das war einfach, das klingt jetzt logisch. Einfach früher, vor 10 Jahren hat das noch komplett abstrakt geklungen, aber jetzt klingt das logisch. Oder wenn wir jetzt reden, irgendwelche Carabineros anbraten oder eben Gambo Rosso oder was, nachher ich im nächsten Atemzug irgendwo mit Sherry und nachher soll das Amontillado sein oder soll das Manzanilla sein. Das sind nachher so Feinabstimmigkeiten, aber wie gesagt, solche Sachen sind einfach rein. Und wir haben dann auch das ist Sauerkraut auf die Karten da und wir haben die Knödel auf die Karten da und wir haben ein kleines Wiener Schnitzel auf der Karte gehabt. Natürlich interpretiert immer dann mit eben einem Twist oder mit einem kleinen Augenzwickern nach Paris oder nach Tirol oder. Weil natürlich sieht ja der Chef, und wie gesagt, da kommt es wieder ums Menschliche, dass so ein junger Mensch, der ist ja hungrig und den muss er jetzt füttern mit Ideen und den muss er füttern mit Aufgaben und so. Und das weiß er natürlich, das ist ja ein sehr sensibler Mensch, der emotional sehr intelligenter und das versteht er. Und auch natürlich weiß er, den Menüs, den muss der Hannes jetzt selber machen, weil dann hat er eben seinen Freiraum dort und dort machen wir wieder ein Klassiker. Wie gesagt, das Parfum de Terre, das würde ja nie ändern. Das ist einfach traumhaft, so wie es ist. Und aber natürlich, dass jetzt sagen, Chef, ich hätte jetzt in London habe ich einen super italienischen Lieferanten, der bringt mir gerade super irgendwelche Artischocken aus Sardinien. Er sagt, ja, aber traumhaft, machen wir da was draus. Ja, nachher geht es in die Weite, nachher kommt das aus Sardinien, Italien schwingt mit, nachher kommt das nächste Colonnata und bla 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 und hin und her. Ja, und nachher sage ich, passt, wir füllen die Artischocke jetzt eben mit einem Roggenbrot, das mir ein traditionelles österreichisches, weil das machen wir nachher wieder mit einer Auster und bla 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 und so weiter geht's. Und nachher macht das irgendwo Sinn. Ich meine, wie gesagt, also macht jetzt irgendwo Sinn in meinem Kopf, vielleicht nicht für jeden Kopf, aber für unsere Köpfe hat das damals Sinn gemacht. Und bei Michelin, der Spagat von 2 auf 3 Sterne, der ist ja so, die fragt man immer, was soll man da machen, kommt das auf das an, das heißt, meistens hört man so aus, also ich kenne mich ja selber nicht aus, also darf man mich nicht fragen, aber man hört so aus, dass irgendwo die Handschrift von einem Koch doch sehr, sehr wichtig ist. Und was soll das heißen? Ist ja wieder Interpretationssache, die Handschrift von einem Koch. Aber ich glaube, irgendwo hat der Michelin doch vielleicht sehen müssen, da fließt doch irgendwo
was. Die Persönlichkeit rein. Von vielleicht, dir ein auch. Ja.
Vielleicht. Das würde ich mir jetzt in meiner romantischen Welt gerne einreden, sagen wir so.
Es klingt nicht unlogisch. Es klingt nicht unlogisch. Der Moment, wo du die 3 Sterne kommuniziert bekommen hast, wo du gewusst hast, okay, es wären 3 Sterne, muss schön gewesen sein.
Ja, nein, eigentlich nicht. Also ich würde es bei der Preisverleihung, ich war irrsinnig nervös, wie jedes Jahr, weil man will ja nur das Buch sehen, damit man die Bestätigung kriegt, also die 2 Sterne stehen da drin, bla bla bla. Und ich bin eine Stunde spät gekommen schon zu der Verleihung. Ich habe meine Tochter noch mitgenommen, die war damals 4 Monate alt und will mich da auf den Platz setzen und dann sagt jemand neben mir, der ist für Küche reserviert, dann sage ich, nein, ich bin einer von denen, ich bin ein Koch. Und sitzt dann dort und hin und her und halt die ganzen Preise werden aufgerufen und hin und her. Und die letzten 8 Jahre, wo ich in London war und die letzten 8 Verleihungen, war es halt immer so, nach die 2 Sterne hat es geheißen, so leider, heuer kein neues 3-Sterne-Restaurant. Wo sie nachher durch waren mit die 2-Sterne-Restaurants und gesagt haben, eben so, das waren jetzt alle 2-Sterne-Restaurants für das Jahr, wollten die dann eigentlich schon mehr oder weniger sagen, passt, dann ist das Jahr wieder vorbei, super, passt eh gut und hin und her. Und dann sagen sie eben, aber heuer gibt es was Besonderes, weil sie nach langer Zeit, ich glaube, das letzte Restaurant muss 2012, glaube ich, Alain Ducasse gewesen sein, der 3 Sterne gekriegt hat. Blumenthal hat noch kurz einmal zugesperrt, der hat sie dann wieder verliehen gekriegt, aber das, wenn man es jetzt zählen will, ja. Und nachher sagen sie eben, das ist jetzt Lecture und Library und da steht sogar noch mein Name drunter, also nicht mal Garnier und so, also das war auch cool. Ja, und nachher, da ist nachher die ersten so eine halbe Minute ist irgendwie, das dauert irgendwie ganz kurz, so super, boah, wie genial und hier und her. Und nachher fängt bei mir im Hinterkopf sofort an, das, holla, okay, morgen, wenn wir aufsperren, seien wir 3-Sterne-Restaurant, also seien wir da irgendwo mit dabei bei den großen, ganz großen. Und dann sag ich, wollte ich gleich meinen Sous-Chef anrufen und sagen, Mama, schau, dass ja das morgen so kommt und dass die Qualität so kommt und schau, dass du noch das dazu kriegst oder was weiß ich was. Also es war dann sofort irgendwo, ich will jetzt nicht sagen Panik, aber sofort irgendwie, bah, scheiße.
Gleich scheiße, als Verpflichtung wahrgenommen.
Irgendwie. Ja, sicher. Weil das kriegt man erst, also ich hab das nicht kommuniziert vorher gekriegt, das war wirklich an dem
Tag. Ich wollte gerade fragen, es ist, also man hört ja oft, dass dann irgendwie ein Anruf kommt.
Den hat es bei mir nicht gegeben.
Ja, interessant.
Dann schmeißen sie das irgendwie auf und drauf so und ziehen auch irgendwie die Jacke an und ich war dann ganz perplex. Also ich habe da, also nach der ersten Euphorie dann sofort irgendwie, boah, Vollzach, morgen sperren wir auf und die Leute werden schauen können und hin und her. Und ja, das war Druck und ja, ich war wahrscheinlich nicht gefasst, sagen wir so, dafür. Ja, aber wie gesagt, mit dem Rückblick und man baut jetzt Selbstvertrauen dann wieder auf. Im ersten Jahr sagt man, gerade nur halten und im zweiten Jahr sagt man, jetzt schießen wir wieder was dazwischen und hauen nochmal aus hier einen Zwischengang und im dritten Jahr geht es dann wieder voll weiter mit dem Free Jazz und das Ganze, gehen wir wie früher, weil es passt eh alles, wahrscheinlich so ungefähr.
Ja, ich wollte gerade fragen, gab es dann doch irgendwann einmal schon auch den Moment, wo du gesagt hast, okay, es ist einfach richtig cool, wir haben jetzt 3 Sterne, wir können die 3 Sterne auch weiter liefern und vertreten. Ist das dann irgendwann mal doch auch noch gekommen, einfach einmal so also ein kurzer Moment der Zufriedenheit, wo du nicht gleich das wieder im Verpflichtungsmodus interpretiert hast?
Ja, das war so circa ein Jahr danach, wo das wieder bestätigt worden, circa so danach. Weil in den ersten 6 Monaten kriegt man ja alles auf den Kopf. Da kommt dann jeder daher und jeder ist ein Journalist und jeder ist ein Foodlover und jeder ist ein Blogger und jeder ist das. Das kriegen wir ja alle und jeder hat seine Meinung zu sagen und unser Stil ist sehr leicht zu kritisieren. Also das ist, wie gesagt, so ein Stil gar nicht.
Ist angreifbar.
Ja, wenn man nicht mit dem richtigen Mindset da einer kommt, das haut dir die Socken weg und du bist verblüfft für einige Jahre oder eben du sagst jetzt, na, ich schaue jetzt einmal ganz genau, da und nachher drehe ich das jetzt Ding um. Ja, und dann kann der Stil natürlich, ist ein sehr risikoreicher. Das hat unser Michelin, also in den 2 Mal, wo ich mit Michelin reden habe dürfen oder müssen, ist es immer wieder durchgekommen, dass sie sagen, Jungs, es nimmt viel zu viel Risiko. Wenn ihr 5 Teller steckt jetzt auf einmal, auf Vorspeise sind 5 Teller zum Beispiel und die sind alle warm, es habt da komplett einen Arsch ab, weil es muss ja alles auf Temperatur und Gargrad und hin und her kommen. Und da haben wir gesagt, wir gehen einfach von dem Ziel nicht weg. Das machen wir sicher nicht für irgendeine Bewertung. Den sind wir treu geblieben. Und ich glaube, am Ende haben wir es einfach gewusst, aha, zwischen die Zeilen von Michelin mitlesen, Temperatur, dort noch schauen, dort den Kaffee irgendwo ein bisschen dann an der Schraube drehen und da ein bisschen drehen. Und ja, und so kann man sich dann doch ein bisschen hinarbeiten, würde ich sagen.
Ja. Ja, 3 Sterne, du hast gesagt, nach einem Jahr hast du dich ungefähr dran gewöhnt. Und irgendwann einmal ist dann etwas in deinem Kopf herangereift, dass es jetzt zurück nach Tirol geht. Jetzt ist natürlich auch die große Frage, was bringt dich zurück nach Tirol, zurück in ein Land, wo es keinen flächendeckenden Guide Michelin gibt, also auch das ist ja spannend. Und was waren da so die Beweggründe, dass du vom gestandenen 3-Sterner dann sagst, na, ich gehe jetzt nach Hall in Tirol und mache dort nicht unbedingt im Michelin-Territorium was Eigenes. Das interessiert natürlich viele Leute.
Ja, da gibt's mehrere Faktoren bei dem ganzen Ding. Ich meine, man darf erstens mal nie vergessen, woher man kommt. Und irgendwie, ich war da, wie gesagt, jetzt 35 Jahre und nachher bin ich jetzt eben schon 8 Jahre in London und sehe ja, wie es läuft. Ich weiß nicht genau, was da los ist und die ganzen Vor- und Nachteile von so einer Großstadt. Und wenn man dann eben darüber nachdenkt, über sesshaft werden und einen Lebensmittelpunkt aufbauen, wie gesagt, seit...
Warst du auch schon Familienvater, wie man vorher herausgehört hat?
Ja, also wie gesagt, ja, meine Tochter ist 2019 geboren, die war beim 3. Stern 4 Monate, mittlerweile ist sie 3,5 und der Norbert ist jetzt 9 Monate. Also der ist kürzlich dazugestoßen, sagen wir so.
Ja. Ja. Gratulation am Rande.
Danke,
ja.
danke. Aber es ist so, man muss, wie gesagt, also seit ich da irgendwo auf Praktikum unterwegs war und mir der Chef irgendwo durch die Weltgeschichte schickt, gibt es einfach keinen Ort, den man irgendwo daheim nennt. Das gibt es einfach nicht da. Mhm. Und ein Lebensmittelpunkt ist einfach schwierig, weil man ist manchmal, wenn ich gerade so Missionen mache irgendwo, London das ganze Jahr durchbuckeln und nachher braucht wieder der Chef in Vegas, dann fliegen wir nach Vegas, machen dort für 2 Wochen irgendwas zwischen L.A. und Las Vegas, irgendwelche Koch-Events, dann sagt er so, jetzt nochmal brauche ich nochmal jemanden, der mir die Karte nachjustiert in Moskau, das mache ich noch kurz mit, weil ich gerade im Flieger sitze, dann fliegen wir nach Moskau, Jetlag ohne Ende, Zug nach London irgendwie weitermachen, dann hat man innerhalb von 4 Wochen hat man da die kompletten Zeitzonen der Welt durchgemacht und da verliert man sich irgendwo und man sagt dann, wo bin ich jetzt überhaupt, welche Zeit ist es, welcher Tag ist es, solche Sachen, immer unter Druck natürlich, immer schicken, immer kochen, immer Probleme lösen und dann sagt man einfach, wow, das ist einfach wichtig, dass man irgendwo einen Lebensmittelpunkt hat, den man einfach daheim nennt und das 1 Woche oder 10 Tage, was ich im Jahr in Tirol verbringe, ist das sicher nicht mein Lebensmittelpunkt. Die ganze Zeit, wo ich in London bin, bin ich zwar irgendwo, habe ich zwar meinen Wohnsitz und arbeite dort, aber das ist auch nicht daheim, weil das ist einfach nicht dort, wo ich jetzt irgendwo bin. Also ich bin jetzt dort so, aber jetzt irgendwie nicht als Lebensmittelpunkt. Und da muss man das irgendwie abwiegen, da muss man so realistisch bleiben halt. Mhm. Was soll ich denn? Ich kann jetzt in London locker noch die 10, 15 Jahre durchmachen, mitmachen, weitermachen. Also von dem her, wie gesagt, natürlich Sketch zieht danach. Ich kann dort, also hatte ich mich so aufstellen können vom Team her. Wie gesagt, ich habe angefangen mit 8 Leuten in der Küche. Wir sind mittlerweile 18 inklusive Patisserie. Also von dem her natürlich, das Haus zieht da voll mit. Die wissen es auch. Da haben wir einen Top-Mann. Der muss so seine Komfortzone haben und der braucht das und das und das. Also von dem her, wenn das alles gegangen ist, dann mache ich mir überhaupt keine Probleme. Meine Frau macht da voll mit, die kommt selber aus der Gastronomie, die akzeptiert das, dass ich dort von 6 in der Früh weg bin und alles wieder um Mitternacht kriege oder spart da. Mhm. Und wenn man sagt, man geht nur was kurz was trinken am Abend, dann heißt das bis 2 in der Früh oder sowas. Mhm. Also das ist kein Problem dort. Also von dem her hätte ich da überhaupt kein Problem gehabt. Aber man sagt halt so, ja, was aufbauen, nochmal eine Challenge, wie gesagt, weg vom Schuss, also weg von der Großstadt, weg von der Komfortzone, Rangiersmarkt, weg von dem Management in einem Sketch, weg vom, wie gesagt, vielleicht sowas, ich weiß nicht.
Will ich, also so ein bisschen, ich habe das Gefühl, einerseits ein bisschen ein Bedürfnis nach Heimat und andererseits auch Bedürfnis nach Abenteuer, also ein bisschen beides.
Wahrscheinlich einfach nochmal so eine Aufgabe und nochmal wo man wirklich sich jetzt nochmal richtig einsteigern kann irgendwas. Ich will jetzt nicht sagen, dass es irgendwie leicht wäre, 3 Michelin-Sterne zu machen, aber ich wisse, dass es einfach weiterlaufen hat. Ich bin mir da ganz sicher, weil wir haben über die Jahre Top-Produzenten aufgebaut an Produkten, an Lebensmitteln. Wir haben ein super Netzwerk. Wir haben ein Team, das einfach nur traumhaft ist. Wir haben ein Haus, das ist wie Sketch, das dahinter steht. Also, wer sich da mal schon interessiert hat, Sketch ist einfach, das ist einfach eine Maschine. Das ist einfach eine gut geölte Maschine. Wir haben vor Corona 300 Angestellte gehabt im Sketch für 2 Restaurants und 4 Bars. Da ist nicht mal ein Hotelzimmer dabei. Also, das ist einfach irrsinnig, was da geht. Gefolgschaften von, glaube ich, mittlerweile 400.000 Followers auf Instagram. Also marketingmäßig, PR-mäßig, kulinarisch, bartechnisch, getränketechnisch, weinkellertechnisch. Fred Brügg, beste Weinkraute beim Glas der Welt. Wie gesagt, also von dem her mache ich mir da keine Sorgen, dass das dort weitergeht. Jetzt auch ohne mich. Also mein Suchchef hat übernommen. Das wünsche ich ihm alles Beste. Der verdient es, dass er selber mal dort vorne steht und das Ding leitet. Also wie gesagt, es muss ja auch irgendwo weitergehen. Also es muss ja die Evolution, also ich muss den alten Arsch mal abschneiden und ich kriege der Junge nach und der kann es vielleicht noch weiterbringen oder noch auf andere Dinge. Da nehme ich mich nicht so ernst, dass ich sage, das geht nicht ohne mich. Das bin ich mir 100% sicher. Und für mich war jetzt Tirol so irgendwo wir haben mit meiner Frau lange überlegt. Meine Frau kommt aus Moskau, ist Armenierin, aber in Moskau aufgewachsen.
Hast du sie in Moskau damals kennengelernt?
Ja, ja, genau, genau. Moskau, okay. Genau. Ja. Und wir haben dann gesagt, so, wohin jetzt mit zwei Kindern? Wo soll man einen Mittelpunkt aufbauen, einen Lebensmittelpunkt? Natürlich wollte meine Frau in der Großstadt, sie ist Moskau und London taugt ja sowieso voll. Aber sie sieht schon ein, einfach, dass es einfach irgendwo Vorteile gibt, wenn man die Kinder zu Fuß in den Kindergarten bringen kann, wenn man ein soziales Netzwerk für Familie um und um hat. Das haben wir alles in London nicht gehabt. Das ist gerade für die Kinderseite irrsinnig hilfreich und irrsinnig wichtig. Und deswegen gibt es einfach so, wo jetzt Tirol? Mein Onkel ist Besitzer oder Inhaber von der Lokalität. Die, was er schon seit längerem sagt, ich sage, ich muss schon seit ein paar Jahren, man kann nicht einmal was machen oder hin und her, wir bauen es um. Ich habe immer nachgesagt, immer. Das hat mich nie interessiert. Ich habe mich nicht gesehen. Aber wie gesagt, Perspektiven ändern sich. Und dann haben wir mal gesagt, schau, das kann man machen und dort kann man machen und bla 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 bla. Und da kommt man von so in die Details und irgendwann ist man dann schon beim Küchenangebot schreiben und Pläne zeichnen und dann rutscht man da irgendwie rein und dann ist man eh schon voll dabei. Und es ist jetzt halt so ein Projekt, wo wir gesagt haben, das ist vielleicht noch eine der letzten Möglichkeiten, wie so junge Eltern, jetzt wie mir und meine Frau, noch zu fast 100% ein Restaurant umbauen, gestalten, einrichten und auch führen können, ohne irgendwo mit einem Sponsor oder an einer Bank oder irgendwas, die was nachher irgendwo da ihre Ideen mit einbringt oder ein Geldgeber, der sagt, ich will so viel Rendite und oder auch nicht Rendite, aber ich will so viel da ausziehen oder ich will so viel dort haben oder ich will aber das Gericht auf der Karte haben. Da haben wir irgendwie sowas. Okay, man muss weg von London, von Moskau, von New York, hätte man überall hingehen können. Man hat jetzt kein Michelin, gerade jetzt, ich bin sicher, das wird sich ändern.
Ja,
aber wie gesagt, man hat ja andere, wenn man das jetzt braucht oder will, andere, die Gumio, Österreich, ist ja
Ja, klar.
Die Falstaff und à la carte und was es alles noch gibt. Aber das wäre nie ein Grund gewesen, zum sagen, ich gehe nicht nach Österreich oder nach Tirol, weil da gibt es kein Michelin. Also das ist irrsinnig wichtig, Michelin. Und ich finde die ganze, das Mysterium, das den Gied umgibt und wie sie es machen und ihr sein, finde ich einfach irrsinnig interessant. Aber das gibt es bei vielen, geht's. Ganz, aber das finde ich einfach spannend und hin und her.
Aber
das wäre nie ein Grund gewesen, dass ich sage, wie gesagt, vielleicht ist es so, dass sie doch irgendwo sagen kann, passt, ja, 3 Sterne habe ich ja schon gemacht, so ungefähr. Und jetzt warte ich halt, bis nachher der Michelin wieder kommt und bis dahin habe ich mich dann aufgestellt, weil das geht ja nicht jetzt da aufsperren und gleich auf dem Niveau weiterfahren, die Utopie kann man sich sofort aus dem Kopf schlagen. Wie gesagt, ich muss jetzt da selber mal meine Lieferanten finden und meine Mitarbeiter aufbauen und selber mir einschießen auf das neue Umgebung. Da vergehen einige Jahre, bevor ich mich da zum Sagen trauen, dass ich da wieder irgendwo mich annähern will auf ein Niveau und geschweige 3 Sterne. Das wäre ja, wenn jemand da jetzt herkommt und sagt, ich will jetzt so wie in London essen, dann muss ich gleich sagen, man kommt daher und wächst dann mit uns mit. Hoffentlich die Stammkunden, die von Anfang an dabei sind, sagen, passt, wir machen die Reise mit jetzt und nachher in ein paar Jahren sind wir dort, wo wir hinwollen. Ja. Weinkeller muss ich aufbauen. Ich habe eine irrsinnige interessante Weinkarte, das traue ich mir jetzt so in den Raum zu werfen. Ich schaue, dass sie viele
Produzenten. Warum ist sie interessant, die Weinkarte?
Also ich schreibe die mit meinem Sommelier aus London, Frederik Brück, und wir haben dort uns eine sehr kurze und prägnante Weinkarte vorgenommen, jetzt gerade zum Anfangen, kostet alles viel Geld, aber wir haben irrsinnig interessante Erzeuger und wo es viele interessante Geschichten dazu gibt. Wir haben über 50% persönlich angeschrieben, weil wir irgendwo einen Bezug dazu haben und wir kennen die oder wir haben da Beziehungen über Garnier oder eben Sketch und es gibt Geschichten und wir haben viel verkostet und ich würde sagen, das ist ziemlich interessant, weil wir richtige schöne Reise, also sehr frankophil zur Zeit noch, Österreicher wächst rasant mit. Aber wie gesagt, wir gehen da weg von den großen Namen und großen Erzeugern und wir gehen in die Nische, wo man sagt, eben Preis-Leistung und schöne Geschichten dazu und die Stars von morgen und solche Sachen. Also ich glaube, da haben wir doch einige interessante Sachen dabei.
Trau
ich mich jetzt mal so zu sagen. Natürlich ist es nicht vergleichbar mit einem großen Weinkeller von irgendeinem großen Hotel oder einem großen Restaurant. Natürlich, wir haben gesagt, ich fange jetzt mit knapp über 60 Positionen an, aber ich glaube,
es ist für den Anfang auch nicht schlecht, ne?
Es ist interessant. Wir decken das Rondal schön ab, die Loire ist dabei. Wie gesagt, von allem, ich glaube, es ist viele Stile. Also von dem her, ich glaube, es ist ganz interessant. Es gab es, man, man, man wird fündig bei uns, glaube ich.
Kulinarisch, wie schaut es da aus? Was wird das Konzept oder die Konzepte sein?
Also wir haben Konzepte, also wir haben unter dem gleichen Dach, unter dem gleichen in der gleichen Lokalität der Schwarze Adler, das heißt noch immer Gasthof Schwarze Adler, steht vorne drauf, aber da gibt es jetzt zwei Eingänge und einmal ist es unser legeres Projekt, Tagesgeschäft, sagen wir so, das heißt Seco. Das ist ein Name, den es schon seit längerem gibt, das Lokal heißt so. Man hat da irgendwann einmal eine Malerei entdeckt im Stiegenhaus, im Gebäude, und das ist irgendwie auf Seco gemalt, das ist die Technik, also auf eine trockene Wand irgendwie, und das ist geschützt und hin und her, und deswegen hat man, das ist der Namensgeber für die Lokalität Seco, da wo man wirklich lokale Share, Tagesgerichte kochen, ohne viel Kopfzerbrechen, qualitativ gutes Glasl Wein, ein gutes Bier, mit einem guten Tagesangebot an Gerichte. Wir backen ein bisschen Brot selber, wir machen eine Quiche, wir machen einmal das, also natürlich französisch angehaucht, einmal eine Terrine, vielleicht eine Rillette, da lasse ich, was halt so wirklich mal so Lust und Laune hat, zum Krut hinhocken, essen oder ein bisschen beim Wein so zum Obi schnabulieren, sagen wir so, auch zum Mittag, wenn wir mal ein bisschen was Ergiebiges machen, mal einen Eintopf, Linsen oder was, wenn es uns ausgeht, machen wir vielleicht sogar ein Fromage de Tête oder irgendwas, wie gesagt, also da wollen wir uns ein bisschen so in die Richtung ausleben. Das ist Seco, ganz locker, leger, mit einer kleinen Terrasse, wir haben, glaube ich, 18 Sitzplätze drinnen, wenn wir es draußen um das Gleiche schaffen, dann ist das da alles beieinander. Das ist das Konzept. Und daneben machen wir das Restaurant Schwarzer Adler auf. Das Restaurant Schwarzer Adler wird circa 32 Sitzplätze haben, aufgeteilt auf zwei Räume. Die sind nur so getrennt. Also die sind nicht wirklich getrennt, aber die sind halt nebeneinander. Und dort wird eine, wie soll man das jetzt ein bisschen sagen, wir machen dort eigentlich ein Menü, das man ziemlich mehr oder weniger die Natur entscheiden lassen. Also wir arbeiten jetzt da, wir sind gerade beim Suchen von Produzenten, Bauern, Lieferanten. Natürlich haben wir auch Lieferanten, die nach Frankreich fahren und hin und her, und die uns einfach mehr oder weniger ansagen, was jetzt gerade einfach top ist. Wenn jetzt unser Fischlieferant des Vertrauens sagt, der Wolfsbarsch, der steht halt rein wie ein Einser, der ist top. Allerdings der Steinbutt und die Seezunge sind einfach halt nicht so top. Da sagen wir mal, bring du mit, was jetzt halt einfach super ist, oder? Das war jetzt der Wolfsbarsch. Und dann wird der verkocht. Interpretiert so, wie gesagt, Free Jazz und wie es uns jetzt passt. Und das machen wir so ein Menü. Ich will mir jetzt halt gar nicht festnageln auf die Gänge. Es wird genug sein. Mit vorne vielleicht am Amuse-Bouche weg und auch natürlich Petit Four nach hinten nach. Und da machen wir so einfach ein Menü, das jetzt so dann ganz flexibel interpretiert werden kann. Und das hat dann Preis, der Preis sollte fix sein, dass man weiß, einmal Essen kostet dann so viel. Wir sind ein bisschen beim Feilschen an dem Ding. Wie gesagt, ich habe nicht die wie sagt man, Prätension, dass ich sage, ich bin jetzt sofort auf dem Niveau und Preiskategorie von einem 3-Sterne-Restaurant, sicher nicht. Ja. Wir sind in Tirol, ich muss mich da selber mal anpassen. Ich weiß, hin und her, mitarbeitertechnisch wird es natürlich auch, wenn man ist weit weg sein von den 18 Leuten, deswegen passt man den Preis so an, dass er natürlich etwas hochpreisiger ist, aber natürlich noch realisierbar, dass die Leute auch sagen können, da kann ich nochmal hingehen zum Essen. Das ist jetzt so eine Gratwanderung, wo wir sagen, wir wollen natürlich bestes Produkt einkaufen und möglichst viele gute Produkte natürlich, und dann müssen wir das auf ein Menü-Level bringen, dass wir sagen, da kann man doch noch 4-5 Gänge draus machen, damit es auch noch Sinn macht, damit wir alles da zahlen noch und hin und her, also sowas soll das sein. Also man muss uns zu einem gewissen Grad vertrauen, sagen wir so, fürs Menü.
Wie schaut es mit den Mitarbeitern aus? Mitarbeiterfindung, also man hört ja immer wieder viel besorgniserregende Geschichten auch, dass es wirklich für gewisse Gastronomen extrem schwierig ist, vor allem jetzt in der Post-Corona-Phase. Wie geht's dir mit der Situation, Mitarbeitersuche und so?
Also es ist auf jeden Fall ein riesiges Thema, Mitarbeitersuche. Ich bin da in einer zurzeit, also ich klopfe wirklich auf Holz, auf einer sehr, sehr positiven Seite von dem ganzen Ding. Wir kommen jetzt wieder zurück auf den Herrn Thomas Leitner.
Unser Leitmotiv.
Genau, der uns da schon von Paris über Munding und Garnier, wisst, kennen wir ja schon, der kommt jetzt mit mir mit der ist vor kurzem umgezogen aus Berlin. Der war für Garnier selber schon, wie gesagt, Paris, Hongkong, Courchevel, Berlin, hat jetzt die letzten, glaube ich, 5 Jahre oder 4 Jahre im Nobelhart und Schmutzig in Berlin gekocht und kommt jetzt, also ich aus Tirol, der ist aus Sellran in Tirol und kommt ziemlich die gleichen Überlegungen wie ich, zurück nach Tirol und wird dann mit mir in der Küche stehen. Wir haben servicetechnisch richtig viel Glück, uns hat eine junge Dame irgendwie ausfindig gemacht und sofort sich selber präsentiert bei uns. Also ist bei uns einer gekommen und gesagt, ah, ich darf da gerne mitmachen, hat Sommelierie-Erfahrung. Wir kennen über Freunde und Bekannte, kennen wir andere Leute und gesagt, und so fällt es ein bisschen so alles, fällt es irgendwie so auf seinen Platz irgendwie. Also wir suchen, also ist eigentlich aber einen Kandidaten für jede Position, die offen ist, sagen wir so. Wir sind jetzt so, brauchen wahrscheinlich nur einen Abwäscher und dann kann man eigentlich loslegen, so ungefähr. Also wir sind da auf irrsinniger glücklich, aber ich weiß, es ist ein riesiges Thema und es tun sich viele Leute sehr, sehr schwer. Wir sind da, also zur Zeit noch, also ich klopfe wirklich auf Holz und bin da irrsinnig dankbar dafür, sind wir auf einem sehr guten Weg,
Gut, ihr habt auch wirklich verständlicherweise sehr gute Berichterstattung gehabt. Also ich glaube, fast jede österreichische Zeitung hat geschrieben, dass du jetzt dann da ein Restaurant aufmachst. Das hilft sicher auch ein bisschen. Ne?
Natürlich, natürlich. Das hilft nicht. Da darf man nicht unterschätzen, auf jeden Fall. Das passt auf jeden Fall her. Aber es ist schwierig, weil man sagt, Mitarbeiter ist ein schwieriges Thema.
Es ist unsere schwierig. Umso besser, dass du zu denen gehörst, denen es jetzt nicht so schlecht geht. Du hast jetzt gesagt, ihr könntet bald einmal loslegen. Wann wird denn eröffnet? Kannst du da schon was Genaueres sagen?
Also ich habe ein Datum im Kopf, das will ich jetzt aber absichtlich nicht sagen. Nicht, dass man jetzt gerade festnagelt. Ja, das wäre jetzt zu viel Druck. Also wir werden auf jeden Fall das Seko zuerst eröffnen. Und das, wie gesagt, dadurch, dass es locker leger ist, werde ich da irgendwann einmal die Tür aufsperren und dann ist das Seko offen. Ja. Und dann werden wir... Dann will ich ziemlich bald danach, also ich hoffe nicht mehr wie 2 Wochen, den Schwarzen Adler öffnen, aber das wird dann alles offizialisiert. Da, wir arbeiten jetzt auch mit Hochtouren an Instagram und Homepage und alles. Also wir werden da auf alle Kanäle sofort kommunizieren, wenn es geht. Ja. Wir kennen uns jetzt ja, also kann man auch dann direkt kommunizieren. Aber ich hoffe, dass man das demnächst. Ich würde gerne Iseko im Juni aufmachen, sagen wir so.
Okay, also doch, also Monat, Wahnsinn. Also doch, so wie es ursprünglich einmal anvisiert war, ich glaube, in einer, irgendwo ist wirklich gestanden, dass du mal Juni anvisierst. Genau. Ich wollte mich da, genau da wollte ich mich ein bisschen vortasten, ob das weiterhin
so der Plan ist.
Wahnsinn.
Es fehlen nur Ecken und Kanten, aber es schaut gar nicht nach. Und dadurch, dass ich das Seko eben zuerst aufmache und dann ist eben noch danach noch irgendwo die letzte Lampe einschraufen kann und vielleicht noch das letzte Loch irgendwo zuputzen kann im Adler, dann das hilft dann schon. Also die Zeit nehme ich mir dann, den Adler will ich dann aufmachen, wenn er wirklich dann 100% fertig ist. Wie gesagt, es muss nur eine Waschmaschine angeschlossen werden und so. Aber wie gesagt, es schaut alles gut aus und wir haben irrsinnig viel Glück. Die Handwerker sind da und machen weiter und wir sind jeden Tag am Bau und ich schleife Wände und Türstöcke und ich ziehe Kabel ein und ich patche irgendwelche Kabel. Also wir machen da alles selber eigentlich, das ist ziemlich viel Eigenregie.
Ein 3-Sterne-Koch, der putzt und tut und überhaupt.
Ja, auf jeden Fall. Na, das ist, ich weiß nicht, letztes Jahr oder vorletztes Jahr ist ein super Buch rausgekommen, das heißt Esprit Chapelle. Und wir haben gerade vorher drüber geredet, ich habe mit Romain Chapelle habe ich gearbeitet. Und
sein Vater Sohn vom großen Alain Chapelle.
Genau. Und das ist einfach eine Ikone, oder? Also wenn man sich ein bisschen drüber informiert, Alain Chapelle und die ganze Generation, die das da begleitet und angefangen von Fernand Pfor eben, der was der Ausgangspunkt ist für eben die Jungs, die was dann das weitergeführt haben und dann auch die Nouvelle Cuisine. Und da gibt es eben, also das Buch gibt es glaube ich nur auf Französisch leider, aber irrsinnig interessantes Buch über, ich kenne mal ein Kochbuch, es ist eben über den Esprit Chapelle, einfach die Denkensweise, die Lebensart von so jemandem, der sich so extrem auf die Küche konzentriert und begeisterter Gärtner auch, also die Blumen waren ihm immer sehr viel. Und der hat in die 80er Jahre mal sein Restaurant umgebaut. Und dort hat mich das eben, erinnert mich das jetzt gerade, was jetzt bei uns passiert. Also er hat dort die besten Handwerker und engagiert und eben, weil er natürlich aus der Meilleur Ouvrier de France, eben das ganze, das Meisterhandwerk in Frankreich, von die Bodenleger auf Stuckateure oder irgendwas halt, hat einfach sich gute Leute eingestellt und mit denen dort das besprochen und vor Ort war er immer dort und hat für die Mittag gekocht und so. Und das war einfach eben, er wollte einfach was kreieren, was eben über die Küche ausgeht. Also von seinem Garten angefangen bis nachher, ob jetzt die Wand blau ist oder ob er jetzt die Fliese im Fischgrätenmuster verlegt oder eben so. Das war alles wichtig beim ja. Chapelle aus gutem Grund wahrscheinlich. Und er hat es mit seiner Frau eben den Ort eben so magisch gemacht wahrscheinlich. Dadurch, dass man sagt, in Mionet, irgendwo ist er auch weg vom Schuss heute, wenn man so sagt. Da hat er das einfach kreiert. Und wenn man sagt, wir haben eben die Möglichkeit, heute so ein Gebäude, jetzt natürlich die Wände darf jetzt nicht einreißen, weil das ist als Denkmal geschützt, aber ich kann das so umbauen und einbauen und ein bisschen dort und hin und her was kreieren, was viel mehr ist wie die Küche. Also das ist wirklich vom Eingangsbereich, kreieren eine kleine Lounge mit einer Bar, wir haben nachher eben gesagt das Sekko daneben, wir haben die Klos selber gestaltet, wir haben ein Weinlager, das später der Weinkeller hoffentlich für Gäste auch zugänglich sein soll. Irrsinnig viel Geschichte im Haus, irrsinnig viel Handarbeit im Haus. Mein Onkel baut jeden Türstock selber, also er ist ja Drechsler, deswegen weiß er, wie Holz funktioniert. Ja. Also zieht jedes Elektrokabel da selber ein, weil er sich dafür interessiert und so. Und das erinnert eben so und das schwingt mit. Und ich glaube, das ist irrsinnig wichtig, dass man dem Haus dann die Seele gibt und dass es eben dort einfach, dass man sich wohlfühlt. Wir machen das Lichtsystem selber. Wie gesagt, wir ziehen jetzt das Netzwerk, zeigt selber durch und so. Das ist einfach wichtig, dass man da mit Leuten arbeitet, die eigentlich gleich versessen sein über eine kalkverputzte Mauer, wie ich jetzt mit einer Bechamelsauce zum Beispiel. Es ist so viele Parallelen. Also den Bezug zu dem Metier und zu der Sichtweise, den habe ich noch nie gehabt. Also das ist jetzt alles dadurch entstanden durch den Adler. Und ich glaube, das ist doch dann einfach vielleicht das nächste Level, wenn man dann sagt, man macht jetzt ein Restaurant auf Küchenchef sein und auch ein Restaurateur werden. Ich glaube, das ist nochmal, wie gesagt, vielleicht ist das auch was interessiert. Weil doch in Sketch Murat Massoud, die Sketch-Idee gehabt hat und es eröffnet hat, der ist natürlich sehr inspirierend auch, weil der ist da komplett vorgeprescht damals in die 2000er Jahre mit dem Sketch. Das war ja, da waren die Leute schockiert mit der ganzen over the top und extravagant.
Und Farben und Kunst und alles.
Ja. Genau. Und das ist natürlich vielleicht, das hat auch vielleicht seine Spuren hinterlassen in London. Natürlich, dass man sagt, ich traue mir jetzt, ich springe über das. Aber das kann ich halt nicht. Das kann ich in London sehr wohl. Ich habe Angebote gehabt dafür, dass die Leute sagen, da ist irgendein Geldgeber, dem sind ein paar Millionen da, egal, bau mal hin und her. Aber das ist nie meins. Ja. Das ist nie 100%, wo man sagt, ich gehe jetzt in mein Haus. So.
Ja. Also das war schon auch irgendwie diese Idee.
Ja. Auf Französisch sagt man, vaut mieux un petit chez soi qu'un grand chez les autres. Mhm. Also wo besser ein kleines bei mir daheim als ein großes bei den anderen. Ja. Und vielleicht hat das irgendwo Spuren hinterlassen. Ich weiß es nicht. Das fällt mir jetzt gerade so ein bisschen ein. Also während wir da reden. Das könnte sein. Ja. Aber wie gesagt, das gehört dazu. Natürlich ist es bei uns nicht alles 100% poliert. Also die Küche ist auch mit also Bestandsgeräten ausgestattet. Also da ist jetzt nicht alles komplett nagelneu und funkelt. Das geht sich finanziell einfach nicht aus. Aber ich, wie gesagt, durch die Erfahrung in Moskau sage ich wieder, es muss eh gehen. Es muss gehen. Ja. Also wenn jetzt wegen dem fehlenden Gerät jetzt das nicht schaffen, dann muss ich meine drei Sterne sowieso abgeben. So das wäre dann fehl am Platz. Ja. Aber man muss realistisch bleiben. Das ist ein Projekt, was wirklich also mit der Familie aus dem Boden stampfen da. Und deswegen ist drei Sterne sehr, sehr, sehr super. Und wie gesagt, dadurch habe ich jetzt die ganze Berichterstattung und alles gekriegt. Aber wie gesagt, man muss da realistisch bleiben, wenn man dann essen kommt. Natürlich kocht man mit dem Stil und mit der Besessenheit und mit der Detailversessenheit kocht man da komplett gleich weiter. Das kriegt man nicht aus. Also das ist ganz klar. Aber halt, wie gesagt, man muss das ein bisschen realistisch sehen.
Ja. Dennoch, und auch gerade deswegen, kriegt man richtig, richtig Lust, zu gegebener Zeit dann nach Hall zu fahren und zu schauen, wie das alles wirklich in live aussieht, auch wie das dann alles schmecken wird, was da die Linie sein wird, was die Tonart auch sein wird. Wird Free Jazz dabei sein oder nicht? Ja, ihr werdet euch auch finden müssen. Ja, also
genau.
Man, ja, man, genau. Man, gerade dann das andere Restaurant, also das bisschen gehobenere dann, wird ja auch nicht, das macht man auch nicht über Nacht, dass dann da plötzlich die Teller da alle super von der Stilistik her schon dort sein werden, wie sie dann in ein paar Jahren sind. Das braucht ja alles Zeit. Ne?
Ganz genau.
Ich glaube, das ist toll dafür, ganz viele Leute das dann auch mitverfolgen zu dürfen, wie du da tun wirst.
Ich glaube, das ist ganz interessant. Und wie gesagt, wenn man da mitmachen will bei unserer Geschichte und wenn man da mitwachsen will und so, dann sagt, man fährt halt alle 6 Monate oder einmal im Jahr her und man sieht es dann, wie sich es verändert und wie sich dann der Raum verändert und wie wir uns dann einstellen und wie sich der Weinkeller verändert und der Service dann vielleicht eleganter wird oder so wird oder bla bla bla. Ich glaube, das ist ganz interessant, ja. Weil wir haben irrsinnig viel Potenzial im Haus, weil wir haben nur Keller, die noch komplett unberührt sein, wo man auch noch Sachen einbauen will. Und wie gesagt, ich bringe jetzt auch mein Patissier aus Frankreich, der kommt jetzt her für einen Monat und hilft mir dann, also wir werden dann Brote fein abstimmen, wie du richtig gesagt hast, das muss alles, man muss sich da finden, das wird am Anfang sicher interessant sein, natürlich.
Ja.
Und wir lernen da viel über Produkte. Und jetzt auch, wenn irgendjemand an Produzenten oder an interessanten Menschen, die gleich denken, da zuhört bei dem Podcast, also wenn sich jemand melden will, irgendwelche Schweinezüchter in der Steiermark oder irgendwelche Top-Fischproduzenten aus irgendwoher, also bitte, gerade melden, gell? Also wir sind da für alles offen.
Also liebe Produzenten, ihr habt das jetzt gehört, also das sind Österreich,
und
alles. Österreich hat wirklich großartige Produzenten, das weißt du, nehme ich
ganz
an,
klar.
Ja auch.
Klar,
und ja. Gerade ein Top-Produkt macht ja auch eine Top-Küche aus.
Genau, ganz genau. Na, ohne Produkt Da geht's nicht viel. Da geht nicht viel. Ja.
Nein. Das Produkt ist das da, um diesen Podcast mit Eckhard Witzigmann zu schließen.
Perfekt, jetzt haben wir eh schon lange geredet. Ja, passt.
Ja, Johannes, ich danke dir wirklich ganz herzlich, dass du dir auch in diesem, in dieser sehr geschäftigen Zeit, in der es drunter und drüber geht bei dir und in der du so viel tust, dir dennoch ein bisschen mehr sogar als eine Stunde genommen hast, fast seit einer Stunde 20 fast reden wir, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke auch für diese Erklärung und ein bisschen die Teaser, die du uns da gegeben hast, was uns dann da ab Sommer, ja,
Sommer in Hall. Ja, machen wir so, passt ab Sommer, ein bisschen weniger Druck, ja.
Also es kommt wirklich was Großes und was Schönes auf Kulinarik Österreich zu. Und wir bleiben alle sehr gespannt und auf Rolling Pin wird natürlich dann weiterhin auch darüber berichtet. Bleibt alle gespannt, bleibt alle gesund und Johannes, ich sag noch einmal ein ganz herzliches Danke an dich.
Danke an euch.